Willkommen auf der EduCouch, dem Podcast des Instituts für digitales Lernen. Hier diskutieren wir über Bildung. Und zwar mit Leuten, die etwas zu sagen haben, die die digitale Zukunft gestalten wollen, die der Gesellschaft den Spiegel vorhalten oder einfach mal nur dagegen sind. Wir glauben nicht mehr an die Schule der Vergangenheit und wollen die Bildung des 21. Jahrhunderts mitgestalten. Darum suchen wir Inspirationen und Menschen an Stellen, an denen sonst kaum jemand sucht. Zuhören, nachdenken, diskutieren. Und los geht's.
Heute begrüßen wir zwei Gäste auf der EduCouch. Sie sind wunderbar unterschiedlich und vertreten an zentralen Stellen deutlich gegensätzliche Standpunkte. Die eine ist Gründerin einer freien demokratischen Schule, der andere ist der bayerische Kultusminister. Herzlich willkommen, Tina Uthoff und Michael Piazzolo. Am Anfang stelle ich gern eine ganz ähnliche Einstiegsfrage. Wie waren Sie als Schülerin bzw. Schüler in Ihrer eigenen Schulzeit? Konnte man solche Dinge wie später werde ich mal Kultusminister oder ich werde einmal eine freie Schule gründen damals schon absehen? Oder hätten Lehrer, Eltern und Mitschüler damals eigentlich auf einen ganz anderen Lebensweg bzw. eine ganz andere Berufswahl getippt?
Ja, also für mich war es so, dass ich die Schule eher so ertragen habe. Für mich war Schule ein Ort, an dem ich Freundinnen treffen konnte oder mit Jungs flirten konnte. Und der Unterricht, der war halt so da musste man halt durch. Und ich hätte damals keinen blassen Schimmer gehabt, dass es auch anders gehen würde. Also freie Schulen oder Sudbury oder Summerhill war mir damals auch überhaupt kein Begriff. Ich habe immer für Noten gelernt und die waren leider trotzdem meistens schlecht. Ich bin in der 9. Klasse mit 5 Fünfern durchgefallen, alle in Hauptfächern. Und deswegen habe ich mich lange Zeit für faul und oder dumm gehalten, also so im Wechsel oder beides. Und deswegen habe ich nach der Schule, also erstmal gar keine Lust mehr auf Schule gehabt, sondern bin dann ins Eventmarketing gegangen und habe mich um Autorennen gekümmert, besonders 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Und ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal Lehrerin werde. Also das war damals auch sehr, sehr weit weg. Und schon gar nicht Schulgründerin. Das war eine Entwicklung.
Herr Piazzolo, hätten Ihre Lehrer damals gesagt, hier sitzt der zukünftige Kultusminister?
Nein, kein einziger. Aber ich bin eigentlich ganz gerne in die Schule gegangen, weil man kam raus, es waren die Freunde da, es war immer irgendwas was geboten. Aber jetzt, was den eigentlichen Zweck der Schule anbetrifft, auch das Lernen, da war es bei mir sehr, sehr unterschiedlich in verschiedenen Zeiten. Also in der Grundschule war das ganz okay, nachher sogar richtig gut. Und dann der Übergang aufs Gymnasium war nicht ganz so leicht, aber am Anfang ging's. Dann so in der Mittelstufe war es schon sehr zäh. Und in der Oberstufe, so Richtung Abitur, war es wieder ganz gut. Also insofern auch unterschiedliche Schulerfahrung, übrigens auch mit den Lehrern, auch die ganze Bandbreite, die man erlebt. Und so im Nachhinein ist es schon, natürlich bleibt auch das eine oder andere, gehe ich davon aus, hoffe ich, hängen. Aber was mir auch im Gedächtnis bleibt, sind natürlich Lehrerpersönlichkeiten. Insgesamt die Schulzeit, ich möchte sie nicht missen, auch mit den Schwierigkeiten. Und dass es aber dann in die Richtung läuft, dass ich mich intensiv auch beruflich mit Schule beschäftige, das lag damals nicht nahe und auch in den Jahren, ich würde beinahe sogar in dem ersten Jahrzehnt danach auch nicht.
Wir steigen gleich eine Ebene tiefer ein. Ich nehme an, Sie haben sehr unterschiedliche Ansichten darüber, wie sich der allgemeine Zustand der Schule in organisatorischer, inhaltlicher, sozialer und so weiter Hinsicht derzeit darstellt. Wie reformbedürftig ist Ihrer Meinung nach die Schule?
Also unsere Schulen sind sehr unterschiedlich. Unsere Lehrerinnen und Lehrer werden auch nach Schularten ausgebildet. Das ist nicht überall so, aber wir machen das in Bayern differenziert. Wir haben ein differenziertes Schulsystem. Ich stehe zu diesem differenzierten Schulsystem. Schule hat sich natürlich über die Jahrhunderte verändert. Viele Dinge sind aber auch gleich geblieben. Dass jemand persönlich einen oder mehrere, bei uns sind es im Schulsystem mehrere, unterrichtet und versucht, etwas weiterzugeben, das ist das Kern des Lernens und des Schulsystems. Und dann ist meine Erfahrung, dass man immer wieder neue Dinge ausprobieren muss, dass man auch natürlich auch Reformideen aufnehmen sollte, dass aber schon, und das merke ich auch gerade an Schülern, Eltern und Lehrern, auch einiges überdauern sollte und sie sehr, sehr dankbar sind, das merken wir jetzt auch bei Corona, für Planungssicherheit, für feste Strukturen, für Berechenbarkeit. Das ist noch viel stärker ausgeprägt als in anderen Bereichen. Das heißt, jede Veränderung auch, die man im Schulsystem vornimmt, wird intensiv diskutiert, nie in eine Richtung und sorgt auch, je nachdem, wie man es macht, aber kann auch durchaus für Unruhe sorgen. Trotzdem ist es mir wichtig, auch Dinge zu verändern, auch neu anzustoßen. Da werden wir, glaube ich, auch noch drauf kommen.
Wie reformbedürftig ist Ihrer Meinung nach die Schule, Frau Uthoff?
Ja, also meine Erfahrung mit Reformen, es beginnt schon in den 60er, 70er Jahren, ist die, dass, wie Herr Piazzolo auch gerade gesagt hat, da viel diskutiert wird, da gibt es viele Befindlichkeiten, da gibt es viele unterschiedliche Meinungen und es ist einfach, Schule ist ein Verwaltungsapparat und ein Verwaltungsapparat als solcher ist einfach sehr zäh. Und mein Eindruck ist, dass egal wie gut die Absichten sind und egal wie viele Reformen man durchsetzen möchte, jede einzelne dauert und wird diskutiert und darüber gesprochen. Und es ist ein sehr, sehr zäher Prozess in sehr festen Strukturen. Und ich habe manchmal so die Idee, wie schön es eigentlich sein könnte, wenn man Schule komplett neu denken könnte, wenn man es komplett neu aufbauen könnte. Man versucht irgendwie dieses 135 Jahre alte Gebäude, das schon so verwittert ist und ein bisschen wackelt und so, das versucht man zu stopfen und zu reparieren und abzudichten. Und da sind so viele engagierte und tolle Menschen dabei, die sich wirklich bemühen und alles geben, um die Schule, so wie sie ist, am Laufen zu halten. Und manchmal denke ich vielleicht, wenn man ganz neu beginnen würde und ganz neu aufbauen würde und das nicht mehr abstützen würde, sondern einfach mal neu aufbauen würde, wie das wäre auch eine Option, finde ich. Und dann könnte man die Schule ganz neu denken. Und weil Sie gefragt haben, wie ich den Zustand der Schule finde, also ich gucke mir halt die Schüler an und ich sehe mir die Lehrer an. Und der Zustand der Schüler, denen geht es nicht so richtig gut. Also schon vor Corona haben Studien ergeben, 60% der Schüler leiden unter Stress. Und dann gibt es an den Schulen Stressmanagement-Kurse. Und das ist halt Symptombekämpfung und ich würde gerne mal nach den Ursachen gucken, warum es den Schülern an der Schule nicht gut geht. Und auch Lehrer, die sind ja einfach überlastet, auch jetzt in Corona-Zeiten, die haben alles gegeben, die haben Digitalisierung super schnell eingeführt, haben sich auf ganz neues Terrain begeben und tun wirklich alles, um diesen Betrieb am Laufen zu halten. Also ist mein Eindruck zumindest von meinen Kolleginnen und Kollegen. Und da würde ich doch gerne mal an die Ursachen rangehen. Also die Reformen sind ja immer nur Symptombekämpfung oder sind ganz selten, gehen die wirklich an den Kern der Sache, aber da kommen wir auch noch dazu. Ich denke nur, dass wir seit Jahren schon wissen, wie nachhaltiges Lernen funktioniert und wir haben da kein Wissensdefizit, wir haben ein Umsetzungsdefizit und das ist im Kern so, da braucht es im Kern so eine Umstrukturierung, dass einzelne Reformen, finde ich, aus den letzten Jahren zeigen, dass sie nicht gegriffen haben oder wenig gegriffen haben.
Herr Piazzolo, Sie haben vorhin Dinge betont, die gut sind und die auch halten bleiben sollten. Welche Dinge müssten sich Ihrer Meinung nach in der heutigen schulischen Bildung, abgesehen von Einzelheiten, grundlegend verändern?
Lassen Sie mich am Anfang, wir können es ja dann auch schneiden, aber dann mal auf die 60er Jahre eingehen. Das ist ein gutes Stichwort, ich komme dann nachher noch zu dem. Die 60er Jahre, gerade übrigens nicht nur, aber auch in Baden-Württemberg, in Bayern sicher auch, war ein großes Stichwort Bildungsrevolution. Ja, wie vieles andere in den Spät-60ern ist als Folge, glaube ich, auch der Nachkriegszeit hat man sich wirklich überlegt, was man am System ändert. Das war intensiv auch an den Hochschulen. Und wenn man sich Entwicklungen anschaut, wir haben das neulich beim Gymnasium gemacht, dann ist es ja nicht bei solchen, in Anführungszeichen, Revolutionen immer in eine Richtung, sondern es ist eher vielleicht sogar ein Tanz. Es sind dann zwei Schritte vorwärts, rückwärts, es ist mal an die Seite, weil wir erleben das ja in anderen Bereichen auch. Wenn man etwas Neues entwickelt, bringt es Vorteile. Manchmal ist man aber auch überrascht, was dann plötzlich nicht funktioniert. Und dann geht man vielleicht wieder einen Schritt in eine andere Richtung. Also es ist immer schwierig zu sagen, von vornherein, das gilt für die Politik insgesamt, aber auch für andere Bereiche, ob das, was man plant, genauso dann eintritt oder ob es irgendwelche Folgen nach sich zieht, die man eben nicht bedacht hat und die auch vielleicht negativ sind. Und dann bin ich schon bei vielleicht einem Schwerpunktthema, das wir jetzt auch in Corona hatten und wo ich schon der festen Auffassung bin, dass sich Schule auch ändert, nämlich das Stichwort Digitalisierung. Selbstverständlich macht Digitalisierung vor Schule nicht Halt. Das wusste man schon vor Corona, da ist auch was geschehen, aber ich will das gar nicht bestreiten, das betrifft auch nicht nur Schule, dass in den 2000er Jahren, auch in den 10er Jahren in Deutschland insgesamt in dem Bereich einiges verschlafen worden ist. Da will ich jetzt auch gar nicht weder Parteipolitik noch was machen, sondern es ist so. Und jetzt gibt es einen entsprechenden Schub und uns allen ist klar, dass wir da auch noch einiges zu tun haben und sind wir auch dabei. Aber was wir natürlich nicht wissen ist, was bedeutet, wenn wir jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren oder auch 30 reinschauen und wir digitalisieren an Schulen, was hat es denn für Wirkungen? Ist es denn rundum positiv? Ja, wir wollen so gestalten, dass es positiv wird, das ist schon klar. Und ich sage immer, bei all den Themen, die wir haben, vom Glasfaser, vom Breitband, von den Geräten, das ist alles schön und das müssen wir alles auch schaffen. Aber das Entscheidende ist doch, dass mit diesen Methoden Schule dann besser wird oder noch besser wird. Und da gibt es noch vieles auch zu überlegen, wie das dann stattzufinden hat. Und das ist bei manchen anderen Dingen auch. Wenn wir uns anschauen, da würde ich gerne auch noch Bezug nehmen auf das, was vorher gesagt wurde, dass, und das bestreitet ja niemand, dass Kinder, und da gibt es ja Untersuchungen, Jugendliche durchaus gestresst sind. Die Frage ist aber immer, die man sich auch stellen muss, ist es nur die Schule, ähnlich auch bei den Lehrkräften, ist es nicht so, und das würde ich sagen, dass wir insgesamt in der Gesellschaft einen recht hohen Stress und auch Krankheit und Burnout-Level haben, und dann müssen wir mal darüber nachdenken, woran das liegt, und wir werden ja nachher auch zum Stichwort demokratisch kommen. Ich bin ein großer Fan für Demokratie, ich freue mich, dass wir in der Demokratie leben, aber das Erstaunliche ist doch dann, wir haben, und da sind wir uns auch einig, eine Regierungsform im Moment, und die war noch nie besser. Da gibt es vieles dran auszusetzen. Aber trotzdem sind die Menschen, die in ihr leben, gestresst. Nicht, dass ich eine andere Form, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ja, ich will die Demokratie weiterentwickeln. Und ähnlich ist es bei Schule, dass wir schon untersuchen müssen, intensiv. Es gibt Belastungssituationen, woran liegt es und wie können wir es besser gestalten?
Gut, die Veränderung bei Herrn Piazzolo war stark auf die Digitalisierung jetzt mal in Fokus draufgelegt. Da gibt es sicher auch andere Punkte. Frau Uthoff, was sind die grundlegenden Veränderungspunkte an Schule? Wo sollten wir ändern? Wir können auch direkt auf was anderes eingehen.
Also nur ein Gedanke zu dem Stresslevel, das sehe ich auch so, das ist gesamtgesellschaftlich so. Und da möchte ich aber doch dran erinnern, dass ich mal gelernt habe, dass es auch den Schonraum Schule gibt. Also umso mehr würde ich gerne versuchen, dass die Kinder und Jugendliche in der Schule einen Platz haben, an dem sie gesehen werden, gehört, gut aufgehoben, von geschulten Pädagoginnen und Pädagogen begleitet werden. Und dass man mal guckt, woher kommt denn der ganze Druck? Ja, also sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den unter 18. Das ist mir noch dazu eingefallen. Da kann ich vielleicht auch ganz gut überleiten zu der grundlegenden Veränderung. Also grundlegende Veränderung bedarf meines Erachtens ein neues Menschenbild, einen neuen Blick auf den Menschen. Da muss man sich die Frage stellen, geht man mit Offenheit, Vertrauen, Neugier auf die anderen Menschen zu oder lebt man vielleicht in der Vorstellung, dass sich alle anderen Menschen der eigenen Sicht auf das Leben anschließen müssen? Und das hat was zu tun, für mich mein großes Thema ist der Adultismus, also das ist die Diskriminierung von über 18-Jährigen gegenüber unter 18-Jährigen, da gibt es ein Machtgefälle. Es ist eine Alltagsdiskriminierung und häufig stellen sich eben Erwachsene über Kinder und behandeln sie auf eine Weise, die den Bedürfnissen des Kindes überhaupt nicht gerecht werden. Und mich macht es einfach traurig, insgesamt in der Gesellschaft, auch wie wir mit anderen Menschen umgehen und bei Kindern besonders mit Menschen, die von uns abhängig sind. Also ich sehe in den Kindern, die ich unterrichte, Menschen, die mehr mitbringen als nur das schulische Lernen, sondern das sind kleine Kinder, die aus einem häuslichen Umfeld kommen, wo es vielleicht gerade schwierig ist. Da haben sich die Eltern gerade getrennt oder sie sind hungrig oder es gibt andere schlimme Gewalt- oder Suchtthemen in der Familie. Und wenn man sehen könnte, dass das Schüler und Schülerinnen mehr sind als Leistung und Funktion, sondern halt wunderbare Individuen, dann finde ich, könnte man schon viel verändern. Und ich wünsche mir auch Lehrer, die halt für ihr Fach brennen, die andere Menschen inspirieren können und nicht von oben herab eine Wissensvermittlung betreiben, hinter der sie gar nicht stehen oder die sie gar nicht für sich als wundervoll erleben. Ich verstehe auch nicht, warum man in jedem Fach so tief gehen muss. Also wenn jemand kein Talent für Mathe hat, dann reicht für mich so das Grundlegende und dann kann man ihn doch in Ruhe lassen mit Parabelfunktionen zum Beispiel. Ich scheitere da gerade, weil meine Tochter ist 7. Klasse, ich habe Mathe studiert und ich scheitere gerade in der 7. Klasse. Die grundlegende Veränderung, Schule soll heute auf das Leben von morgen vorbereiten. Da stimme ich dem Herrn Piazzolo zu. Ja, da ist auch Digitalisierung. Und ich denke, es geht halt mehr um die Stärkung von Menschen und Kompetenzen, dass man Lust hat an der Freude, am Neuen, am Entdecken, am entdeckenden Lernen. Und wenn das in den Mittelpunkt der pädagogischen Bemühungen rücken könnte, dann wäre das für mich der große nächste Schritt.
Wollen Sie darauf noch mal was sagen oder gehen wir?
Ja, gerne. Gerne. Ich glaube, es gibt kein Entweder-Oder. Es ist eben vielleicht leider nicht so, wie das vorher Frau Otterf auch gesagt hat, dass man einfach bei Null anfängt und jetzt mal Schule neu beginnt, ja, mit völlig ohne, dass man sie weiterlaufen lässt. Das ist jetzt auch die Erfahrung bei Corona gewesen, übrigens nicht nur von uns im Kultusministerium, sondern von vielen Eltern, dass natürlich gefragt wird, was ist denn jetzt mit dem Abitur, was ist denn mit dem Übertritt, was ist denn mit den nächsten Noten? Da könnte man natürlich sagen, oh, da sieht man ja, was schon alles schiefläuft, wenn das die schon wieder die wichtigen Fragen sind. Aber es ist so, dass wir, wenn wir reformieren, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es wirklich im System oder man macht es mit, und das wird beides wird getan, mit Modellversuchen. Dass man sagt, jetzt machen wir mal irgendwo ein Modell und schauen uns an, wie das läuft, an einer Schule, an vielleicht ein paar mehr. Und dann fährt man es entweder rauf oder man fährt es nicht rauf. Aber es ist sehr schwer vorstellbar, außer jetzt bei Digitalisierung und solchen Dingen, jetzt die gesamten Schulen mit einem Schlag zu ändern. Würde ich auch gar nicht begrüßen, weil vieles, was es an den Schulen gibt, Frau Otterf hat jetzt eine grundlegende Kritik, ist schon läuft schon ganz gut. Und wenn man es direkt anspricht, gerade unsere Lehrkräfte, da gibt es immer, wie bei, ist ja ganz normal, bei über 150.000, die wir in Bayern haben, ganz tolle Beispiele. Und es gibt auch den einen oder anderen, der vielleicht den Job nicht ganz so gut macht. Aber es ist so, dass natürlich sehr, sehr viele für ihr Fach brennen und auch viele genau das, was vorher beschrieben wurde, den Kindern mitgeben wollen. Es ist auch so, dass wir, wenn wir jetzt nur das Beispiel Grundschule nehmen, da hat sich natürlich auch einiges verändert, dass man eben auch sich anschaut, den Raum um einen herum, dass man auch rausgeht, dass man viel mehr Gruppenarbeit macht. Wir haben auch aus freien Schulen Dinge übernommen, die dort gut gelaufen sind. Aber es ist, und das merkt man, natürlich ein langsamer Prozess. Es ist, ich sage das auch ganz offen, das kann man auch beklagen, wenn man es jetzt in Bayern nimmt, das ist natürlich ein Tanker. Über 6.000 Schulen, über 150.000 Lehrer, über 1,6 Millionen Schülerinnen und Schüler. Ja, da kann man nicht blitzschnell umsteuern und wenn man es tut, gehen auch nicht alle mit. Also insofern glaube ich, viele vernünftige Ansätze, die man dann auch vielleicht erst im Kleinen mal ausprobieren muss.
An der Stelle würde ich gleich nachfragen, weil Sie das Stichwort Corona ja schon gesagt haben. Wir nehmen jetzt mal die Glaskugel und gucken kurz rein. Welche Veränderungen glauben Sie, könnte Corona auch nachhaltig, also diese Corona-Erfahrung auch nachhaltig in der Schule verändern? Wird die Schule wieder jemals so sein, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wie sie davor war? Oder werden doch auch Dinge anders werden?
Das Überraschende ist, dass die meisten sich das so wünschen. Also, denn gerade der Begriff Normalität hat für viele jetzt plötzlich eine viel positivere Konnotation als vorher. Trotzdem glaube ich und bin der festen Überzeugung, wir sollten aus der Zeit auch einiges lernen. Das eine ist, das ist jetzt immer das leichteste Stichwort, Digitalisierung. Ich will da aber auch gar nicht mehr so lange hängen bleiben, können wir aber gerne noch vertiefen. Ich persönlich habe den Eindruck, was sehr gut gelaufen oder was gut gelaufen ist, ist auch so, dass Zusammenwirken gerade in der Schulfamilie, dass man viel besprochen hat. Für vieles war neu, vieles war gerade für die Schulleitungen sehr, sehr schwierig, eine neue Organisation, vieles war, wie gerade gesagt worden, für die Lehrer neu, für die Kinder, für die Eltern und da ist bei aller Kritik, die man auch vielleicht gegenseitig geäußert hat, vieles auch gemeinsam vorangebracht worden, das sollte man in ähnlicher Weise fortführen. Es ist aber was Zweites, was wir noch nicht wissen. Wir erfassen vielleicht, wo mal Scheren auseinandergegangen sind, wo Kinder auch nicht mitgekommen sind. Wir machen Lernstandserhebungen. Das kann man ganz gut und vielleicht erfassen oder auch versuchen, wieder da die Dinge ins Lot zu bringen. Was wir nicht so wissen, das gilt nicht nur für Kinder und Jugendliche, auch für die Erwachsenen, was innerlich, was seelisch da so passiert. Ja, und wenn wir jetzt nur die ganz Kleinen nehmen, jetzt mal so die in der ersten Klasse Sechsjährigen, na ja, wir denken immer im ersten Moment, erstens kommen sie machen das gut, auch mit den Masken, ja, sie nehmen das alles an. Trotzdem, was man natürlich nicht weiß, ist, was wirkt es denn, was bewirkt es? Ich merke das an Erwachsenen, was mir auch fehlt. Ja, wir gehen mit Masken durch die Innenstadt, wir halten voneinander Abstand. Alles im Grunde genommen etwas, was nicht sehr menschlich ist, was nicht sehr sozial ist. Und das fällt uns schon schwer. Und Kindern mit ihrem enormen Spieldrang und Bewegungsdrang fällt es natürlich noch doppelt schwer. Und ich glaube, diese Frage ist die Frage, wie weit wir das direkt in den Schulen machen. Aber ich glaube, ein bisschen muss man schon tun. Sollte man das dann schon jetzt nach der Corona-Zeit auch mal da reinfühlen und reinspüren, wie es so den Kindern gegangen ist und was sie an Erfahrungen da haben und auch den Erwachsenen. Und das sind schon Dinge, die kosten Zeit, und da wissen wir auch noch nicht, da wissen wir noch gar nicht so viel.
Frau Uthoff, auch nochmal zu den Corona-Auswirkungen. Was wird Corona möglicherweise auch nachhaltig verändern, oder was sind auch schon Auswirkungen, die wir heute schon sehen?
Also ich möchte zunächst einmal sagen, dass ich das ganz großartig finde, dieser Ansatz, den Kindern, auch den Lehrern Zeit zu geben, nach Corona mal zu gucken, wie geht es euch eigentlich?
Ja, wenn es also, klappt, ja, das ist was Nächstes.
Ja, oder auch vielleicht mal während der Krise oder wie auch immer. Also das heißt ja für mich, den Fokus nicht immer auf Leistung und Funktion zu richten, sondern auch mal auf den Menschen und zu gucken, wie geht es denn eigentlich dem Menschen. Und das finde ich ganz wunderbar. Und das braucht, wie Sie gesagt haben, Zeit, das braucht Raum. Und das fände ich einen ganz wunderbaren Ansatz, also danke dafür. Und Sie haben es auch gerade schon gesagt, Herr Piazzolo, dass manche Menschen die Rückkehr zur Normalität möchten. Ich gehöre zu der anderen Gruppe. Ich sage, so bedrohlich der Coronavirus auch ist, aber er bietet auch ein Potenzial. Ich finde, lass uns doch mal die Chance in diesen Zeiten des Umbruchs sehen. Das ist mir ganz wichtig. Menschen sind Gewohnheitstiere und Veränderung braucht Kraft. Und wir sind jetzt gerade in der Zeit, in der Übergangszeit, in einem Zeitfenster, in der viel Veränderung passiert. Und vielleicht ist das auch ein guter Zeitpunkt, dass die Schullandschaft jetzt noch deutlich diverser werden darf, um allen Familien gerecht zu werden. Also es ist ja Unglaubliches passiert. Also für mich als Lehrerin war das total unfassbar, dass die Schulpflicht ausgesetzt wurde, also dass die Präsenzpflicht, die Kinder mussten nicht mehr in die Schule kommen von einem Tag auf den anderen. Das ist in Bayern, hätte ich nie gedacht, wie Sie gesagt haben, dieses Riesengebilde aus 6.000 Schulen und so weiter. Also dass da wirklich mal die Schulpflicht einfach ausgesetzt wird, und zwar aus Gründen, aus humanitären Gründen, aus Gründen der Mitmenschlichkeit und der Solidarität, was für schöne humane Ziele. Also das fand ich, das hat mir viel Vertrauen gegeben in das System. Und außerdem sind Lehrpläne entschlackt worden. Man hat geguckt, okay, auf welche Inhalte wird in den nächsten Jahren Curricula aufgebaut? Die stellen wir jetzt in den Fokus. Wenn Kinder, es war Verständnis dafür da, es wurde viel Verständnis dafür gezeigt, wenn Kinder zu Hause nicht die Bedingungen hatten, unter denen sie gut lernen konnten, und man hat diese Kinder sein lassen. Also man hat es einfach hingenommen und die Benotung ausgesetzt. Man hat großzügig Vorrücken auf Probe gewährt. Also das ist fantastisch. Also deswegen glaube ich eben, dass so ein Umdenken vielleicht auch manchmal wirklich nur einen Funken braucht. Ich glaube gar nicht, dass es so träge ist. Ich glaube, dass wir alle als Menschen und soziale Wesen uns entscheiden können, die Menschlichkeit mehr ins Zentrum zu stellen. Jetzt in der Corona-Zeit fände ich es eben schön, wenn das weitergehen würde. Also wenn man Eltern auch die Wahl lassen würde, was für sie jetzt besser ist, ob Präsenz- oder Distanzunterricht, dann würde man vielleicht auch die Schulen ein bisschen entlasten. Dann könnte man den Eltern gerecht werden, die gesundheitliche Probleme haben oder einfach auch die Erfahrung gemacht haben, dass dieses Lernen zu Hause, dass sie das gut ermöglichen können, dass sie sowohl die digitalen Voraussetzungen haben, als auch die räumlichen, als auch die Ruhe, als auch vielleicht sich in Kleingruppen organisieren können. Also die Eltern gibt es ja auch, die damit einfach gute Erfahrungen gemacht haben. Und ich finde, da bietet die Corona-Zeit einfach wahnsinnig viel Potenzial.
Eine Frage nach Ihrer politischen Agenda als Kultusminister. Sie leiten die zentrale Zukunftsgestaltungseinrichtung, nämlich die Schule. Sie sind dafür verantwortlich. Mit welchen Maßnahmen wollen Sie in den nächsten Jahren diese Aufgabe auch ganz konkret nachkommen? Wie wollen Sie diese Zukunftsgestaltung auch angehen?
Also es sind immer zwei Dinge. Das eine ist, und das will hoffentlich jeder, der in der Politik ist, selbstständig auch gestalten. Da komme ich gleich noch dazu. Das zweite ist, dass Sie öfter mal von dieser Aufgabe abgehalten werden, weil sie Dinge auch zu lösen haben, die von außen auf sie drauf zukommen. Ja, wo sie dann, nehmen wir jetzt wieder Corona, in der einen oder anderen sagt, Krisenmanager sind. Beim Gestalten, das war schon vor Corona, war das Thema, weil ich da auch der Auffassung bin, dass einiges in den letzten Jahren verschlafen worden. Digitalisierung ist eines, das sehr, sehr wichtig ist und das auch ganz viele Facetten hat. Etwas Zweites, was mir schon auch sehr am Herzen liegt, ist, dass wir wirklich über auch nachdenken über Dinge, die wir verändern können. Gerade auch das, was angesprochen worden ist, wie wir noch mehr auch, ich möchte sagen, auch noch Freude in die Schulen bekommen. Die Schule ist schon ein Bereich, das wird jedem so gehen. Es wird die wenigsten gehen, ihre Schulzeit, egal ob es 10 oder 9, 10 oder 12 Jahre sind, jeden Tag mit Freude dahin. Ja, das gehört vielleicht auch dazu zum Lernen, dass man auch mal lernt, sich irgendwo ein bisschen durchbeißen zu müssen. Aber es sollte nicht im Fokus stehen. Ja, meine Auffassung ist, dass man gut lernt, auch nur, wenn man im Großen und Ganzen Spaß dabei hat und das auch einsieht. Also insofern, das klingt jetzt irgendwo sehr weiche Faktoren, aber das ist schon, sind schon schwierige Aufgaben, die auch langsam schrittweise gehen. Nehmen Sie ein Stichwort noch, das war schon seit einigen Jahren angegangen, ist nochmal verstärkt. Auch zum Beispiel Multiprofessionalität, dass wir natürlich unsere Lehrer haben, aber auch mal den einen oder anderen haben wir schon, ja, Schulpsychologen und natürlich auch Sozialarbeiter, die das eben entsprechend unterstützen. Dann aber, und das will ich sagen, es ist schon manchmal so, dass man auch dann einfach Themen lösen muss. In der jetzt 2 Jahren, die ich das Thema mache, was gab es nicht alles, auch in spannenden Themen. Ja, es gab eine große Petition gegen das Mathe-Abi. Ja, das hat uns auch eine Weile beschäftigt. Dann ein wunderbares Thema, Fridays for Future. Erstmal sehr, sehr positiv für eine ganze junge Generation, nimmt sich hier eines der wichtigsten, vielleicht des wichtigsten Themas dieses Planeten, Klimaschutz, an und geht auf die Straße. Mein Anliegen war es eben nicht während der Schulzeit. Das haben wir aber auch in den Schulen aufgenommen, das Thema. Ich halte es auch für ganz wichtig. Dann, wir haben jetzt das ganz große Thema, das macht es immer auch nicht so leicht, dass wir zwar einen Föderalismus haben, dass wir uns aber überlegen, wie können wir gemeinsame Standards und Qualität entwickeln, was mit den Abschlüssen. Das nimmt natürlich Zeit in Anspruch, bringt aber auch einiges, aber bedeutet auch, dass man sich so aufeinander bei einem oder anderen Thema aufeinander zuentwickelt und dann natürlich Corona. Also insofern gestalten, und ich glaube aber auch immer, dass das, was von außen dann an Themen, ich habe es jetzt genannt, auf einen drauf zukommt, dass man das auch nutzen kann, um das eine oder andere daraus zu lernen und auch zu gestalten. Nehmen wir das Beispiel Fridays for Future, dass wir dann auch sagen, ja, das ist schon auch ein Bereich, wo wir die Themen, die jetzt junge Leute umtreiben, auch in die Schule mit hineinnehmen, in den Unterricht und in Projekte. Und da sind wir auch durchaus vorangekommen.
Ja. Darf ich kurz? Ja, klar. Was sagen, weil Sie gesagt hatten, Spaß und Freude, und das sind so weiche Themen. Ja. Also wenn ich mir die Ergebnisse der Hirnforschung anschaue, dann kann Lernen ja nur so stattfinden. Also das ist eigentlich... Ich meine ja nicht, dass jedes Kind jeden Tag lacht und fröhlich ist und vor sich hinspielt und happy baby in die Schule geht, sondern für mich ist es, dieses freudvolle Lernen bedeutet, tatsächlich mit der intrinsischen Motivation an Dinge heranzugehen. Ja? Und das ist ja wirklich jetzt, also das ist, glaube ich, also für mich ist es in meiner Blase ein unumstößlicher Fakt, dass Lernen so funktioniert und so Lernen bedeutsam ist und nachhaltig. Deswegen ist das für mich gar keine weiche Nummer, sondern es geht darum, dass man Lernen bedeutsam macht. Und Lernen kann bedeutsam sein, wenn ich mich selber für die Themen interessiere. Sie haben gerade gesagt, Fridays for Future. Mir ist noch eine Idee gekommen, wie man auch solche Veränderungen sukzessive einläuten könnte. Da gibt es den wunderbaren Vorschlag von Margot Rusfeld mit dem Freiday, den dann die Schulen selber gestalten können, wo auch dann eben Raum wäre für so etwas. Und wenn man sich mit dem Thema wie Klimawandel beschäftigt, dann hat man ja so viele Themen mit dabei, die sich dann per se selbst erklären. Also man muss natürlich die Basiskompetenzen wie Lesen, Schreiben, Rechnen können, das aber auch Geografie, Physik, Chemie, das alles mit dabei. Und wenn ich aber ein Thema habe und ein Ziel, warum ich mich mit etwas beschäftigen möchte, dann ist es natürlich viel nachhaltiger. Und Finnland hat es übrigens gemacht. Finnland hat die Schulfächer abgeschafft. Die machen nur noch Projektunterricht. Jetzt hat Finnland natürlich nicht so viele Schulen wie Bayern.
Ja, vielleicht auch, wie gesagt, man kann immer auch was lernen. wir machen das ja auch. Ja, wir haben jetzt auch, aber wie ich vorher sagte, das sind dann immer auch Dinge, die man durchaus in Modellen hat. Wir haben jetzt, das betrifft nicht nur den Umweltbereich, die Alltagskompetenz mit aufgenommen, jetzt erstmal mit 2 Projektwochen. Da geht es darum auch um Verbraucherverhalten, da geht es durchaus bis in die Landwirtschaft hinein, Umweltthemen, die projektbezogen sind. Trotzdem, und auch in den Fächern, wie gerade angesprochen, kann man natürlich in Geografie, in vielen anderen diese Themen bringen. Und es führt eben auch dazu, dass man mehr Freude hat. Ich meine auch, Freude ist der eine Begriff, wo ich sehr zustimme, ist, und was sehr wichtig ist, ist, dass wir den Kindern und Jugendlichen klar machen, warum Lernen auch wichtig ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das natürlich in der Schulzeit auch gespürt, aber wurde damals zumindest nicht so vermittelt. Ja, es wird dann immer, man geht in die Schule, das ist schon richtig, und macht Dinge. Man muss das auch nicht bei jeder Stunde tun. Ja, man kann nicht jetzt jedes Mal die Mathestunde damit beginnen und erklären, warum jetzt genau diese eine Sache wichtig ist. Aber das ist schon so ein Grundansatz. Ich glaube, dann kann es auch nur gut funktionieren, wenn den Kindern und Jugendlichen, und ich hoffe, es ist bei den meisten so, klar ist, dass es schon eine Basis legt, auch für ihr späteres Leben. Und das sollte man, und das tun wir auch an den Schulen, vermitteln. Andererseits, und das muss man auch immer verstehen, gerade bei unseren Lehrkräften, sie kommen natürlich mit einem ganz, wie auch in die Arbeit, mit einem ganz bestimmten Plan, den man dann auch vielleicht zu machen hat. Und manchmal spürt man da auch einen Druck und sagt, jetzt müssen wir halt die Arbeit machen und das. Und vielleicht sind wir schon wieder zurück mit irgendwas. Das ist leider, betrifft nicht nur Schule, in unserem gesamten Leben so der Fall. Und ich sage auch, wenn es mal in der Schule passiert, nicht immer und häufig passiert, mag man auch beklagen. Andererseits ist es auch ein bisschen Abbild unserer Gesellschaft. Und insofern wird man es nicht ganz abstellen können.
Frau Uthoff, ich habe Herrn Piazzolo als Zukunftsgestalter bezeichnet, weil er für Schulen zuständig ist. Ich bezeichne Sie jetzt einfach auch mal als Zukunftsgestalterin, weil Sie gerade versuchen, eine Schule zu gründen. Wie soll diese Schule, diese freie, demokratische Schule, die Sie versuchen gerade zu gründen, eine Bildung für das 21. Jahrhundert befördern, also eine Bildung, die unter anderem auf künstliche Intelligenzen, virtuelle Realitäten und global vernetzte Roboter reagieren muss?
Ja, ich würde mal sagen, gar kein Problem, weil im Gegensatz zum Freistaat Bayern sind die demokratischen Schulen halt sehr agil und flexibel. Wir sind lernende Institutionen und wir sind genauso, also unsere Veränderungsprozesse sind genauso fortwährend wie die der Schüler. Also da haben wir einen riesen Wettbewerbsvorteil, würde ich sagen. Wir haben eben keine festen Lehrpläne im Sinne von, dass jeder Lernbegleiter und Lehrer in jedem Moment weiß, was er jetzt dem Kind beibringen zu gedenkt, sondern der Impuls geht von den Kindern aus und wir sind auch der Auffassung, dass man den Kindern nicht beibringen muss, dass Lernen wichtig ist, sondern dass der Mensch von sich aus per se immer lernen möchte. Also das ist ein ganz anderer Ansatz. Und wir haben einfach keine starren Strukturen. Wir entwickeln uns mit der Gesellschaft. Das heißt, die Kinder, die bringen Ideen aus ihrer Lebenswirklichkeit mit und auf die können wir dann eingehen. Und deswegen, wenn sowas kommt wie künstliche Intelligenz und Roboter und alles, dann sind wir da gut darauf vorbereitet. Ich würde gerne noch was sagen. Also einmal über die Demokratie an unserer Schule. Also das Besondere ist, dass wir eben demokratische Teilhabe wirklich erlebbar machen. Das ist ein Alltag und das bringt die Menschen auch dazu, dass sie dann sich zutrauen, später ihre Welt, ihre Lebensumwelt mitgestalten zu können, weil sie schon immer die Erfahrung gemacht haben, dass sie gehört werden, dass sie eine Stimme haben, dass sie gesehen werden, dass sie da mitsprechen können. Und eben aber auch sich in einem demokratischen Prozess unterordnen müssen. Ja, also sie werden auch mal überstimmt und das ist auch befördert Resilienz. Also ich möchte noch kurz an der Stelle auch was sagen zur Digitalisierung, was darauf zielt ja Ihre Frage auch ab mit der künstlichen Intelligenz und so weiter. Also für mich ist Digitalisierung auch mehr, als jetzt sich nur um die Hardware zu kümmern und vielleicht dieselben Arbeitsblätter nur auf digitalen Wegen zu versenden. Bei Digitalisierung geht es für mich auch ganz klar um Kompetenzen und da muss man mal gucken, welche Kompetenzen werden denn da angebahnt. Also für mich ist wichtig, dass Kinder kompetente Gestalter auch in der digitalen Welt werden. Und wir haben leider viel zu viele Kinder, die einfach nur Konsumenten sind des Digitalen. Und welche Kompetenzen braucht es denn dann? Ja? Also Medienkompetenz beinhaltet Schlüsselqualifikationen wie Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, Methodenkompetenz. Man muss sich selber organisieren können. Man muss eigene Lernprozesse gestalten, selbstständig planen und handeln, Wissen aufbauen, vorausschauend planen und auch dann Risiken und Gefahren erkennen, die eben auch in der digitalen Welt einem begegnen. Und wichtig ist mir auch als Mutter, dass sich die Kinder eben nicht von dieser digitalen Flut überwältigen lassen, sondern in der Lage sind, sich darin zurechtzufinden und eben kompetente Gestalter ihrer Welt sind. Und diese Kompetenzen möchten wir in unserer Schule den Kindern mitgeben.
Mit Blick auf die Uhr, wir gehen in den Endspurt sozusagen, wir gehen ins letzte Drittel, ins letzte Viertel. Ich habe jeweils zwei Zitate vom jeweils anderen mitgebracht und würde Sie bitten, dieses Zitat des jeweils anderen zu kommentieren. So, Herr Piazzolo. Frau Uthoff hat gesagt in einem Interview, junge Menschen lernen in der Schule hauptsächlich, Befehle und Anordnungen von Erwachsenen entgegenzunehmen. Was würden Sie dazu sagen?
Ich glaube es nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass es so nicht ist. Es ist auch sicher etwas überspitzt formuliert. Unsere Lehrerinnen und Lehrer sind ausgebildete Pädagogen. Und wir haben nicht Befehl und Gehorsam. Es gibt natürlich immer Regeln. Und natürlich lernen unsere Schülerinnen und Schüler Regeln einzuhalten und viele versuchen auch mal, und das gehört auch zum Prozess, Regeln zu übertreten. Aber wie ich es vorher auch schon gesagt habe, es geht darum, um Verständnis. Und wenn wir jetzt auch wieder das Beispiel Corona nehmen, da gibt es natürlich sehr viele Regeln. Ein Beispiel ist die Maskenpflicht. Wir haben eine Pflicht. Und ich sage es auch nochmal, wer die Maske in der Schule nicht trägt und hat keinen Attest, kann am Unterricht nicht teilnehmen. Das ist natürlich eine feste Regel. Aber ich wünsche es mir, und so wird es auch gehandhabt, dass es erstmal erklärt wird, warum es so ist. Und dass man versucht, Verständnis dafür zu bekommen. Und deshalb ist es meine Auffassung und die feste Überzeugung, dass wir unser Schulsystem nicht eines ist, nur mit Befehlen und Gehorsam.
Fühlen Sie sich missverstanden?
Ja, nicht abgeholt. Also ich bin ja wirklich auch selber Lehrerin und ich habe auch nichts gegen Regeln. Ich finde aber, es ist ein großer Unterschied, ob ich die Regeln festlege oder ob wir die Regeln gemeinsam mit den Kindern festlegen. Hier gibt es natürlich Verordnungen und Gesetze wie die Maskenpflicht, das ist natürlich klar, das kann man nicht gemeinsam festlegen, aber sonst die Regeln, wie wollen wir uns im Klassenverband verhalten, was ist uns wichtig als Gemeinschaft, das sind Regeln, finde ich, die kann man durchaus gemeinsam festlegen. Und ich mache die Erfahrung und es schmeckt mir auch nicht als Lehrerin, also das ist für mich auch nicht schön, dass alles, was ich an die Kinder herantrage, ist von oben vorgegeben. Also ich muss jeden Schritt aufschreiben, den ich tue. Ich habe mal geguckt, wie viel Prozent meiner Lehrtätigkeit ich bei den Kindern und mit den Kindern bin. Das waren 30%. Das bedeutet, der Rest ist Vorbereitung, Nachbereitung, Verwaltungsaufgaben. Und die Kinder können an der Schule nicht selber entscheiden. Nicht mal, ob sie aufs Klo gehen dürfen oder ob sie trinken dürfen. Und alles, was sie lernen, wie sie lernen, wo sie lernen, von wem sie lernen, ist vorgegeben. Und das meinte ich damit.
Vielleicht darf ich noch was dazu zu sagen. Also eher grundsätzlich. Also ich hoffe schon, dass die Kinder in der Schule selber entscheiden dürfen, wann sie auf die Toilette gehen. Und das wär schon wichtig. Ich glaube, was anderes ist, ist immer die Frage, das merke ich übrigens jetzt auch bei Corona, aber vorher schon. Es ist bei den Eltern, nicht unbedingt bei allen, aber bei ein tiefes Bedürfnis nach sogenannter Gerechtigkeit und auch gleich, die Dinge gleich handhaben. Wenn wir überall frei bestimmen würden, an allen Schulen, nehmen wir nur die Grundschulen, was sie lernen wollen, was sie nicht lernen wollen und sich selber wünschen, welche Proben sie schreiben, welche nicht, bekommen wir, das kann man gut oder schlecht finden, einen unglaublichen Flickenteppich an unterschiedlichen Arten und Weisen zu lernen und auch wie gelernt wird. Schon jetzt beklagen wahnsinnig viele, dass wir in den unterschiedlichen Bundesländern verschiedene Schulformen haben und sagen immer, wir sollen das alles vereinheitlichen. Der Ruf nach Vereinheitlichung ist wahnsinnig groß. Selbst in einer Grundschule der vierten Klasse, wenn die eine Klasse zwei Schulstunden weiter ist als die andere, dann entsteht manchmal schon Unruhe, ja, wo ich mir denke, warum? Es gibt vielleicht unterschiedliche Systeme, wie eine Lehrkraft rangeht. Also das muss man die andere Seite sehen und das macht es mit solchen Modellen natürlich schwierig, aber auch spannend.
Ne? Ich mache jetzt nur noch ein Zitat, weil wir so schön diskutieren und ich will das gar nicht abbrechen. Frau Uthoff, Herr Piazzolo hatte in einem Interview gesagt, Leben und Leben lassen, das ist mein Grundprinzip. Was sagen Sie dazu?
Ja, wie schön. Ich sage ja dazu. Also das impliziert für mich die Einstellung, dass man sich um sein eigenes Leben achtsam kümmert und die anderen so anzunehmen, wie sie sind. Und das finde ich wunderbar. Das ist schön. Ich weiß nicht, ob Sie es auf die Schule bezogen haben.
Es ging zumindest im Kontext Bildung, ja?
Also ich finde es ganz, ganz, also ich finde es zentral. Ich finde es tatsächlich, damit haben Sie mich voll, weil ich ganz oft feststelle, dass eben Diversität nicht geschätzt wird. Also jeden Menschen so zu sehen und anzunehmen, wie er ist, ohne jetzt die eigenen Befindlichkeiten und die eigenen Ansichten des eigenen Lebens auf den anderen zu übertragen und man sich selber immer als Gradmesser zu betrachten, auf andere Menschen ausgerichtet, das finde ich eine der Grundübel unserer Gesellschaft. Und es könnte so schön sein, wenn wir in der Lage wären, das Besondere und das Schöne und das Wertvolle an jedem anderen Menschen zu sehen.
Ich habe es auch ausgewählt, weil ich es als eines der schönsten bayerischen Zitate überhaupt...
Das ist ein sehr bayerisches Zitat. Es ist dann wahrscheinlich in der Schule nicht das Einzige, aber wir lassen es aber so stehen. Wenn es jetzt Frau Uthoff ein Strahlen ins Gesicht gezaubert hat, dann ist das doch schon mal schön. Wobei ich nicht sagen will, dass ich es vorher nicht hatte, das Lächeln. Also nicht, dass ich einen falschen Eindruck habe.
Nein, aber jetzt
für die Hörer
auch.
Ich komme zu meiner letzten Frage, Herr Piazzolo. Was können Sie von Frau Uthoff lernen?
Die Frage ist jetzt, da kenne ich Sie zu wenig, um jetzt von ihr persönlich was zu lernen. Aber bestimmt, und das finde ich sehr, sehr gut, ist, dass man etwas riskiert und es gibt auch, es ist nicht leicht, eine, jetzt ein konkretes Beispiel, demokratische Schule zu gründen. Da gibt es schon die ein oder andere Hürde, also insofern kann man schon lernen, sich da auch was zuzutrauen, was Neues zu beginnen und es dann auch durchzusetzen. Das ist jetzt das an diesem Beispiel das ganz, ganz, ganz Konkrete und das wünsche ich auch, dass sie dranbleibt.
Frau Uthoff, was können Sie von Herrn Piazzolo lernen?
Also mich beeindruckt besonders, wie man in diesem System und diesem Verwaltungsapparat und diesen Strukturen so menschlich bleiben kann. Also ich bin sehr beeindruckt von Ihnen als Mensch, dass Sie auch diese menschlichen Qualitäten so mitbringen. Ich habe den Herrn Piazzolo das erste Mal getroffen bei einer Bürgersprechstunde und ich hatte gar keine Vorstellung, wie so eine Bürgersprechstunde abläuft und dachte, da bin ich mit 100 Personen in einem Raum. Ich war aber mit ihm alleine, beziehungsweise hatte ich noch meine damals 3-jährige Tochter auf dem Schoß, die hatte ich gerade vom Waldkindergarten abgeholt, die war schlammverschmiert, ungebürstete Haare und eigentlich mein, ich weiß ja nicht, oberster Arbeitgeber oder so, sie haben ihr die Hand hingestreckt und sie hat diese Hand nicht genommen und hat sich hinter meinem Rücken versteckt und dann saß sie da an dem Glastisch und hat Banane auf diesen Glastisch gematscht und ich bin irgendwie so als Mutter förmlich gestorben in all meinen Konventionen und der Herr Piazzolo, Sie, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber ich habe Ihnen damals erklärt, wie wir unsere Tochter begleiten und das Konzept des Attachment Parenting und dass wir unsere Tochter nicht erziehen. Und ich glaube, es hat nie ein Mensch so schnell verstanden wie Sie damals. Also Sie waren so offen und haben das so schnell verstanden und waren da so interessiert und neugierig und konnten da so schnell mitgehen. Das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Und dieses Menschsein, also das kann ich lernen. Dieses Menschsein innerhalb dieser starren Strukturen und dieses Systems, das ist für mich bewundernswert.
Hoffentlich bleibt so. Ich bedanke mich für ihre Bereitschaft, auch mit sehr unterschiedlichen Gesprächspartnern zu sprechen. Das macht ja auch die EduCouch aus. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.